Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Am Mittwoch präsentiert Finanzminister Markus Matterbauer das Budget für die kommenden 2 Jahre. Wo gibt es selbst in der Krise mehr und wer zahlt drauf? Sie hören zur Frage der Nation den Profil Politik Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz und heute bei mir, neben mir, sitzen meine Kollegen Josef Redl und Max Miller. Hallo Max.
Hallo.
Hallo Josef.
Grüß dich.
Am Sonntag präsentierten die 3 Regierungsparteien die Eckpunkte des Budgets für die kommenden 2 Jahre. Es soll, Zitat Bundeskanzler Stocker, kein Krisenbudget sein. Ist das überhaupt möglich, wenn rund 2,5 Milliarden Euro gespart werden sollen?
Also es ist in Wahrheit sogar mehr als 2,5 Milliarden Euro, die die Regierung da in den nächsten 2 Jahren einsparen muss. Und zwar deswegen, beziehungsweise muss ist das falsche Wort dafür, 2,5 Milliarden Euro müssen eingespart werden, um dieses Budgetziel von 3% zu erreichen. Aber die Regierung will ja noch einen Schritt weitergehen und eine sogenannte Zukunftsgestaltung um 2,5 Milliarden Euro durchführen. Und auch dieses Geld muss erstmal aufgebracht werden. Das heißt, de facto reden wir davon, dass in diesen 2 Jahren, 2027 und 2028, 5 Milliarden Euro eingespart werden müssen. Du hast jetzt gefragt, Franziska, ob das denn überhaupt möglich ist, dass das kein Krisenbudget wird. Nein, eigentlich nicht. Also eben diese ersten 2,5 Milliarden, die eingespart werden müssen, die müssen eben eingespart werden. Ich würde sagen, das ist per Definition ein bisschen eine Krise, wenn man irgendwie 2,5 Milliarden Euro einsparen muss.
Also ich widerspreche ein bisschen, weil ich finde, ein Krisenbudget wäre wahrscheinlich ein sehr viel härteres Sparpaket in meiner Vorstellung. Ich finde, es ist im Großen und Ganzen ja doch ein irgendwo moderates Paket, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, die Republik ist in einer Krisenumwälzung deswegen.
Mhm. Ja, das stimmt. Das Motto ist ja Aufschwung, Gerechtigkeit und Reformen, haben ÖVP, SPÖ und NEOS gesagt. Ich würde auch sagen, es ist auch in dieser Reihenfolge, also ÖVP würde ich sagen, wird wohl den Aufschwung rein reklamiert haben. Gerechtigkeit, das klingt für mich nach SPÖ und Reformen ist ja quasi das Schlagwort der NEOS.
Glaubst du, haben sich die das aussuchen dürfen?
Welches Wort? Ja. Ich glaube, das ist alles in der Abstimmung passiert, oder? Also es wird doch sicher, ich vermute dass zumindest Gerechtigkeit, das klingt für mich so, als hätte das die SPÖ genauso in die Verhandlung reingebracht und genauso rausbekommen, oder? Und Reformen klingt auch sehr nach NEOS. Aufschwung, weiß ich jetzt nicht, hätte ich mir auch ein anderes Wort von der ÖVP vorstellen können, aber ja, ich glaube schon, dass sie das untereinander verhandelt
vielleicht
haben.
Vielleicht gibt es da einen Koalitionspakt dazu auch.
Ja, vielleicht gibt es ein Sideletter zu dieser Formulierung.
Also der Aufschwung, die Gerechtigkeit und die...
Und die Reformen.
Und die Reformen. Es gibt ja verschiedene Gruppen. Wie würdet ihr denn das beurteilen, dass die... Also für wen gibt es Aufschwung, für wen ist es gerecht und für wen Reformen?
Ja, also eine der ganz großen, eines der großen Themen in diesem Budget war die Senkung der Lohnnebenkosten. Das war sowohl von der ÖVP als auch von den NEOS eine ganz wichtige Forderung. Die kommt. Das hat ja sozusagen den Bedarf, Geld aufzustellen, wenn man so will, ja noch einmal erhöht, weil es wird konkret bei den Unternehmen die Zuzahlung zum Familienlastenausgleichsfonds um 1 Prozentpunkt reduziert und das kostet 2 Milliarden im Jahr. Und diese Summe, die hat dann der Herr Matterbauer anderswo finden müssen. Und da kann man sagen, die Unternehmer gehören zu den Gewinnern, was das betrifft. In einer anderen Wendung dieser Geschichte zahlen sich die Unternehmen das aber auch irgendwie wieder selbst.
Also grundsätzlich, wenn du fragst, Aufschwung, Gerechtigkeit, Reformen, das fällt für mich unter den Punkt Aufschwung. Also zumindest in der Theorie soll das ja einen Wirtschaftsmotor, also soll das einen Wirtschaftsmotor in Gang bringen, weil eben die Lohnnebenkosten sinken. Vielleicht ein bisschen Reformen aus NEOS-Sicht, nachdem das einfach ein Punkt ist, der schon lange gefordert wurde. Mhm. Gerechtigkeit per se bringt das natürlich nicht, wenn man die Lohnnebenkosten kürzt. Aber du sagst schon, genau, das sollen die Unternehmen ja ein bisschen selbst zahlen. Und zwar, das ist etwas, was ich davor tatsächlich persönlich gar nicht gewusst habe, über 60-jährige Angestellte waren bis jetzt von diesem Fluff-Beitrag komplett ausgenommen. Also da mussten die Unternehmen nicht in diesen Familienleistungsausgleichsfonds einzahlen. Und das wird jetzt aufgehoben, das heißt auch über 60-jährige müssen da einzahlen. Und das sorgt dafür, dass in dieser Gruppe logischerweise das kostet jetzt mehr als vorher, logischerweise, nachdem es vorher nichts gekostet hat. Genau, also da zahlen die Unternehmen sich ein bisschen die eigene...
Naja, und vor allem über die Körperschaftssteuer, die ja von 23 auf 24% erhöht wird. Das sind Unternehmensgewinne, ja, die stärker besteuert werden.
Und das hat natürlich die SPÖ gefordert und jetzt offensichtlich auch hinein verhandelt. Das fällt aus Sicht der SPÖ auch unter Gerechtigkeit.
Absolut. Mhm. Ja, Gewinner, ich meine, es gibt ja dann oft so Positionen, die für den einen oder anderen Minister oder die eine oder andere Partei wichtig sind, die aber vielleicht im Gesamtbudget, ich meine, der Staat gibt 130 Milliarden Euro, ist dieses Budget und da sind die Agrardieselsubventionen natürlich ein lächerlich geringer Punkt, aber für den Landwirtschaftsminister Totschnig, der aus dem Bauernbund kommt, ist das ein wichtiger Erfolg, dass er da für seine Gruppe lobbyieren kann. Konnte. Das kostet 50 Millionen im Jahr. Wie gesagt, das ist im Vergleich ein kleiner Posten, aber ein politisch wichtiger für eine sehr kleine Fraktion.
Und umgekehrt auch natürlich ein Kritikpunkt, ein großer, vor allem zum Beispiel für die Grünen, auch für andere Personen, denn sozusagen der Klimaschutz sehr wichtig ist. Nämlich auf der anderen Seite, wenn man jetzt fragt, wer sind die Verlierer, es wird schon auch geplant, die klimaschädlichen Subventionen ab 2028 zu reduzieren. Und das finde ich jetzt ein bisschen lustig, ab 2028 eben erst und nur um 150 Millionen Euro pro Jahr. Das heißt, sozusagen, wenn man das gegenrechnet mit dem Agrardiesel, der jetzt 50 Millionen Euro pro Jahr kostet, dann hat man bei den klimaschädlichen Subventionen in Wahrheit 2028 nur 100 Millionen Euro eingespart. Wir reden da von Milliardenbeträgen, die theoretisch möglich wären, weil da das Dieselprivileg selbst reinfällt, weil da auch das Pendlerpauschale reinfällt. Das sind große budgetäre Brocken, die man bewegen könnte, die man aber gerade jetzt, während die Benzinpreise so hoch sind, während die Dieselpreise so hoch sind, natürlich nicht angreifen will, weil wenn die Preise bei den Tankstellen jetzt schon so hoch sind und man dann auch noch Subventionen aussetzt, dann macht man sich als Regierung natürlich nicht beliebt. Es ist nur trotzdem ein bisschen lustig, wenn man eben sieht, quasi genau der Punkt, wo sich der Landwirtschaftsminister, der aber gleichzeitig Klimaminister ist, durchgesetzt hat und ein bisschen mehr für seine Zielgruppe herausverhandelt hat, genau dort wird dann auch nicht besonders stark gespart. Also nicht nur gibt es diese Agrardieselvergütung mehr, sondern es soll dann eben auch sollen auch die klimaschädlichen Subventionen angegriffen werden, aber eben doch, muss man sagen, sehr handzahm.
Sehr sanft, es wird sehr sanft angegriffen. Was wir noch aufgeschrieben haben in unseren Notizen, vielleicht wollt ihr dazu noch kurz was sagen, bei den Gewinnern, zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, gibt es mehr Aktivmittel?
Genau, 340 Millionen Euro sollen das sein. Das ist natürlich insofern wichtig, als die Regierung und die Republik haben ja festgelegt, dass es das zweite verpflichtende Kindergartenjahr geben soll und muss. Und vielerorts fehlt dafür einfach die Infrastruktur. Und das ist jetzt im Endeffekt eben, es sind Aktivmittel, um das umzusetzen, um Kindergartenplätze zu schaffen. Und das ist, ich würde sagen, das erfüllt wahrscheinlich alle drei sozusagen Ansprüche dieses Pakets. Das soll indirekt Aufschwung bringen, indem Eltern leichter arbeiten können, wenn die Kinder betreut werden. Gerechtigkeit im Sinne von, dass sich Familien leisten können, zu arbeiten. Und halt, genau, also quasi, dass die Familien und junge Eltern unterstützt werden und Reformen im Sinne von, dass dieses zweite verpflichtende Kindergartenjahr tatsächlich umgesetzt werden kann und nicht nur im Papier existiert.
Das natürlich auch dann finanziell stark von den Gemeinden in weiterer Folge umgesetzt werden muss.
Aber die Mittel kommen eben aus dem Bundesbudget.
Naja, das ist ja jetzt mal nur die Vorbereitung. Ja. Die Bezahlung des Personals obliegt ja dann den Gemeinden.
Genau, das ist wirklich nur Infrastruktur, also nur, wird wohl größtenteils Infrastruktur sein, sagen wir so.
Also da eigentlich in der konkreten Umsetzung schon auch noch Fragezeichen.
Naja, das ist halt die Vorbereitung, dass man sozusagen die Infrastruktur dafür schafft.
Ja.
Aber ich glaube, das ist ja auch etwas, was man, finde ich, jetzt ist ein später Fortschritt. Da gab es ja auch lange Einwände dafür, ob man überhaupt flächendeckend ein verpflichtendes Jahr haben sollte und jetzt ein zweites. Also gut, hätte man schon vor vielen Jahren machen können. Ja, aber das braucht es, weil sonst wirst du auch immer diesen großen Unterschied im Erwerb zwischen Männern und Frauen haben. Ja.
Mhm. Was wir natürlich noch nicht wissen, aber ein potenzieller Gewinner, eine potenzielle Gewinnerin sind die Parteien. Mhm. Es wurde eine Erhöhung der Parteienfinanzierung diskutiert. Stand jetzt, am Montag, während wir aufnehmen, ist noch nicht klar, ob das kommt oder nicht. Ich würde sagen, also kann man natürlich argumentieren, dass es sinnvoll ist, dass politische Arbeit kostet. Jetzt rein von der Optik her, glaube ich, würde ich es den Parteien nicht raten, beim Sparbudget die eigene Parteienförderung zu erhöhen. Ja, schauen wir mal, was passiert.
Es ist natürlich, wenn so ein Punkt bis zum Schluss offen ist und dann die Medien das dann wahrscheinlich auch noch in recht saftige Titel gießen, da bin ich gespannt, ob es tatsächlich eine Inflationsanpassung geben wird für die Parteienförderung.
Ich kann mir das eigentlich fast nur vorstellen, dass das irgendwie als 15. Unterpunkt von XY irgendwo mitkommt, weil alles andere, also jetzt groß zu verkünden, dass man die Parteienförderung inflationsangepasst hat, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass wir das am Mittwoch hören.
Jetzt haben wir über die Gewinner gesprochen. Vorher haben wir schon gesagt, es ist zwar tituliert als Nicht-Krisenbudget, aber es gibt schon eine Krise. Und muss es in so einem Fall bei den Gewinnern auch immer Verlierer geben?
Bei den Gewinnern nicht, aber es gibt sicher Verlierer. Und warum ich vorher gemeint habe, so, ich finde schon, dass es ein Krisenbudget sein könnte, das sind für mich die Universitäten. Und das ist genau der Punkt, bei dem wir noch nicht wirklich wissen, wie hoch das Minus tatsächlich wird. Aber kommuniziert wurde ja ungefähr, dass die Universitäten 1 Milliarde Euro weniger für ihre nächste Budgetperiode haben werden. Und eigentlich wollten die Universitäten ja sogar mehr Geld. Die hatten ja auf eine Inflationsanpassung gehofft. Wenn man die reinrechnet, ist man, glaube ich, bei fast 2 Milliarden Euro, die in ihrer Periode weniger haben. Und wie gesagt, das trifft einen Bereich, der ohnehin schon wirklich starken Spardruck hat. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, die Gehälter der Rektorinnen und Rektoren sind vielleicht hoch. Und so. Es gibt natürlich immer irgendwo Sparpotenzial, gerade bei so großen Organisationseinheiten wie Universitäten. Aber also sollte das wirklich so kommen, wie gesagt, diese Verhandlungen sind jetzt auf den Herbst geschoben worden, aber dann, glaube ich, gibt es schon eine echte Krise in den Universitäten.
Ja, und da ist ja, also ist ein großer Bereich, sind ja dort die Personalkosten. Mhm. Das heißt, es trifft dann immer konkret Menschen. Ja, also es sind nicht, natürlich sind es auch Projekte, aber meistens sind es halt dann auch Dienstverträge. Ja, und da ist ja gerade der Mittelbau oder dieses, dass du als junger Forscher, Akademiker in eine Beschäftigung findest im universitären Bereich, ist ohnehin nicht mehr so einfach, wie das früher angeblich einmal gewesen ist. Da regt sich ja auch schon Widerstand, da hat es Demonstrationen gegeben. Und da wissen wir einfach noch nicht genau, wie das ausgestaltet sein wird.
Was man auf jeden Fall sagen kann, es gab in den letzten Jahren schon Abwanderungsbewegungen, gerade vom Mittelbau auf den österreichischen Unis ins benachbarte Ausland, also vor allem Deutschland zum Beispiel, beziehungsweise in die Privatwirtschaft, also dass Leute, die in den Unis waren, stattdessen in private Institute gewechselt haben, weil sie dort vor allem bessere Anstellungen bekommen haben. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich eine, wie du schon gesagt hast, die Kosten sind vor allem im Personal, wenn da weiter eingespart wird, da könnte es tatsächlich dazu kommen, dass Österreich ein mittel- bis langfristiger Braindrain bevorsteht, wenn einfach eben dieser Mittelbau der Universitäten sagt, entweder sagt, hey, das geht sich für mich nicht mehr aus, oder einfach gekündigt wird und deswegen wechseln muss. Also ja, ich finde, dahingehend könnte es tatsächlich ein Krisenbudget sein.
Weil du vorhin gesagt hast, ob es Gewinner, Verlierer unter den Gewinnern gibt, da könnte man die Banken nennen. Mhm. Die schreiben Gewinne, verlieren aber etwas davon, weil die Bankenabgabe verlängert wird. Die zählen so gesehen auch zu den Verlierern natürlich. Das soll 300 Millionen bringen. Große Diskussion, die ja schon vor einigen Wochen gelaufen ist, war um die Anpassung der Pensionen. Da gab es auch eine schöne
Cover-Geschichte.
Das ist eine große Gruppe, das ist ein großer Budgetposten, weil ja aus dem laufenden Budget hohe Summen zu den Pensionen dazu gezahlt werden müssen. Und da wird die Inflation nicht zur Gänze oder werden die Pensionen nicht zur Gänze um die Inflation erhöht. Das ist jetzt sozusagen auch gestaffelt, wenn das mehr trifft, wen weniger. Da kannst du halt, weil das eine große Gruppe ist, mit 95 statt 100% Anpassung, kannst du dann aber große Summen, in dem Fall eine halbe Milliarde, auch gleich erreichen. Solche Maßnahmen sind natürlich, so wie Massensteuern, einfach auch am einfachsten umzusetzen. Ja.
Wenn man ganz zynisch sein will, kann man da jetzt trotzdem sagen, dass auch die Pensionistinnen und Pensionisten unter Anführungszeichen Verlierer unter den Gewinnern sind, weil, wie der Josef schon gesagt hat, es wird ihnen ja nicht eingefroren, die Pension, sondern eben es wird nicht ganz die Inflation abgeglichen. Das heißt, sie haben trotzdem eine Erhöhung der Pension, allerdings eben unterhalb der Inflation, was natürlich einem faktischen Verlust gleichkommt. Aber es gibt andere Bereiche, wir haben die Universitäten schon genannt, wo auch ganz faktisch gekürzt wird. Oder zum Beispiel bei den Familienleistungen, die werden bis 2028 einfach gar nicht an die Inflation angepasst. Das heißt, natürlich hilft das keiner Pensionistin und keinem Pensionisten, dass woanders noch mehr gespart wurde. Aber man muss schon auch sagen, da wurde nicht so hart angesetzt wie in anderen Bereichen, wie eben zum Beispiel bei den Familienleistungen oder auch der Familienbonus, der für nicht Alleinerziehende, sondern für Einzelverdienende gestrichen wurde.
Das gilt ja überhaupt für viele Bereiche, auch in der Kultursubventionen. Es ist ja nicht so, eben, dass es einen Automatismus überall gäbe, dass die Inflation angepasst wird. Und das spüren die Institutionen. Also gerade dort, wo du nämlich Beschäftigte hast, deren KV vielleicht schon regelmäßig an die Inflation angepasst wird und deine Subvention aber nicht, dann hast du eine Schere, die ständig aufgeht.
Mhm. Ein Bereich, der mehr wirklich 100 Millionen Euro mehr bringen soll und wo man wirklich einfach sagen kann, das ist auch gut, wenn das mehr bringt, ist Kampf gegen Steuerbetrug. Ich glaube, niemand von uns wird jetzt Steuerbetrüger verteidigen. Das ist schwer okay, wenn da 100 Millionen Euro mehr reinkommen. Allerdings, wir haben da über einen Verlierer noch gar nicht gesprochen, nämlich das ist die Verwaltung selbst. Die soll massiv sparen, da soll massiv eingespart werden. Und dann ist ein bisschen die Frage, okay, wenn man jetzt in der Verwaltung so stark spart, wer sind denn dann die Leute, die diese 100 Millionen Euro zusätzlich an Steuern, also an hinterzogenen Steuern wieder reinbringen sollen. Also dafür braucht man Manpower.
Ja, und es ist ja konkret, ist die Rede davon, dass 2600 Vollzeitstellen, da geht es um Pensionierungen, die nicht nachbesetzt werden, also da werden nicht Leute gekündigt, aber doch eine große Zahl. Und davon sollen aber ausgenommen sein Exekutive, Verteidigung,
Lehrerinnen und Lehrer.
Lehrer und Justiz auch.
Ja. Ja. Das heißt, also eigentlich alles, wo viele Beamtinnen und Beamte sind.
Genau, da bleibt die Finanz halt übrig. Und wie du richtig sagst, gleichzeitig erwartet aber auch der Finanzminister Marterbauer, dass sein Haus über diese Betrugsbekämpfung mehr Einnahmen und in diesem Bereich gibt es ja auch zusätzliche Stellen, aber das wird spannend, auch weil eben dieser Bereich, der ist ja schon im ersten Budget auch drin gewesen und der ist für uns Außenstehende immer noch bloß eine Überschrift. Ja. Also ich bin mir sicher, Finanzminister Marterbauer weiß mehr darüber, aber wir noch nicht, ob diese Zahl halten wird und welche Maßnahmen da genau getroffen werden.
Ja. Was ich mir da auch etwas schwer vorstelle bei diesen Steuerbetrugsdelikten, ist es ja schon so, dass es sind ja oft Netzwerke in irgendeiner Form, das sind also in irgendeiner Form organisiert oft. Also wir hatten da zum Beispiel diese Registrierkassenbetrüger, da gibt es eben eine Person, die diese Software herstellt, und wenn du diese Person mal ausgehoben hast und alle quasi anzeigt hast, die so mit der Registrierkasse betrogen haben, dann kannst du das ja nicht nochmal machen. Also das ist ja nicht so, dass, also mein Österreich ist ein Land, in dem es vor allem viel, in dem vor allem viel schwarz läuft. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass man quasi von einem Tag aufs andere die Schwarzgeldwirtschaft abgeschafft hat. Aber es wird natürlich immer schwieriger, neue Fälle zu finden. Also es ist ja nicht so, dass man, dass das ein steady income auf Betrug ist, oder?
Ja, wobei, also es hat, glaube ich, Materbauer auch schon angekündigt, dass in der Verwaltung sehr viel auch durch Digitalisierung und Einsatz von künstlicher Intelligenz abgefedert werden kann. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass du in diesem Bereich Steuerbetrug mit KI sehr viel machen kannst, weil du diese großen Datenmengen quasi automatisiert nach Auffälligkeiten untersuchen kannst. Ja. Und wenn du also sagst, weil Österreich ist ja trotzdem ein Land, ein sehr geordnetes Land mit einer hohen Steuermoral und so weiter. Und ich nehme an, wenn du das kennst, ja, und dann kannst du Cluster erkennen oder Systeme erkennen, die sozusagen der lebende Mensch niemals finden kann. Ja. Also da glaube ich, da kann man sich schon Hoffnungen machen auf diesen Bereich.
Ich frage mich einfach nur, ob man sozusagen, also man kann jetzt wahrscheinlich relativ leicht Cheap Wins machen, indem man sowas anwendet und dem sozusagen die offensichtlichsten schwarzen Schafe hervorstechen und man die anzeigt. Aber ich würde davon ausgehen, dass das immer schwieriger wird.
Möglich, aber wahrscheinlich ist es ja auch so, dass es sich dann neue Methoden entwickelt, die man dann halt auch wieder tracken muss. Ja. Wir werden sehen, aber das ist ja eben auch für uns noch ein unklarer Bereich, wie viel da tatsächlich beim Steuerbetrugspaket reinkommt.
Wie seht ihr das? Es wurde ja jetzt im Vorfeld auch schon die Datenlage besprochen. Wie realistisch ist es aus eurer Sicht, dass das Budget auf Basis der Zahlen, die es aktuell gibt, halten wird?
Ja, also es war ja schon quasi vorab so ein quasi ein Krimi von die drei Fragezeichen. Das Budget wird immer auf Basis der Konjunkturprognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute berechnet. Ja, du musst ja von irgendwas ausgehen. Ja, und die haben in diesem Fall heuer, hat das WIFO drei Varianten gerechnet. Das machen die sonst nicht. Ja. Mhm. Da geht es natürlich um diesen einen Faktor, den Krieg im Iran, die Blockade der Straße von Hormuz, die ganz unmittelbar ja die Entwicklung des Ölpreises bestimmt. Und da hat das WIFO also mehrere Varianten. Also Irankrieg dauernd nur kurz und Ölpreis entwickelt sich moderat, dann eine Variante, wo es länger und teurer wird und dann eine dritte Variante, wo es noch länger und noch teurer wird. Und das Budget ist auf der mittleren Variante hochgerechnet worden und die ist eigentlich jetzt schon nicht mehr zu halten. Wobei, auch da muss man sagen, die Kollegin Deltscheva hat im aktuellen Heft auch eine sehr spannende Analyse über die Entwicklung des Ölpreises. Und was sich schon auch zeigt, ist, dass wir oder die Weltwirtschaft durch die letzten Krisen oder die Dauerkrisen, die wir das so durchleben, ist die Wirtschaft resilienter geworden. Ja, also es ist Unternehmen passen sich schneller an, Versorgungswege werden schneller Alternativen gefunden. Aber das ist ein großes Fragezeichen. Ja, also steigt der Ölpreis, ist jede Rechnung nicht mehr das Papier wert, auf dem sie ausgedruckt wurde, was ja auch am Mittwoch bei der Budgetrede gemacht wird, traditionell. Da wird ja der sogenannte Budgetziegel ausgeteilt. Glaubst du, sollte man da einsparen, Papier, oder ist das ein sentimentaler Wert?
Ich glaube, zumindest ein, zwei, dreimal darf man den Ziegel schon noch ausdrucken. Aber es ist ja tatsächlich so, dass schon im letzten Doppelbudget waren ja Druckkosten ein Faktor, der beim Einsparen in der Verwaltung irgendwie hervorgehoben wurde. Also da hat auch der Digitalisierungsstaatssekretär betont, dass man ja auch E-Mails schicken kann und nicht immer ausdrucken muss, so auf die Art. Beziehungsweise am Bildschirm lesen kann und nicht ausdrucken muss. Ja, ich glaube, den Budgetziegel, den wird man sich schon noch vereinzelt gönnen dürfen. Davor würde ich eher sagen, weil ja die Frage war sozusagen, ist die Datengrundlage gut genug? Aktuell ist das insofern irrelevant, als jetzt gerade heute Montag, Mittag, wo wir aufnehmen, gibt es ja noch nicht mal eine volle Gegenfinanzierung. Also komplett irrelevant, das ist noch komplett egal, auf welcher Datengrundlage wir arbeiten. Aktuell wird mehr ausgegeben, als eingenommen wird. Und zwar quasi mehr ausgegeben, als diese 5 Milliarden, die eingespart werden sollen. Ich würde mal sagen, es wäre mal gut, wenn sich die Regierung darauf einigen würde, dieses Budget gegenzufinanzieren. Und dann kommt man auf diese Unsicherheiten der Datengrundlage, glaube ich. Aber ja, davor ist mal die Frage, gibt es überhaupt genügend Gegenfinanzierungsvorschläge?
Also wir haben jetzt einiges besprochen und wir wissen, es gibt noch offene Punkte, zum Beispiel die Parteienförderung, und das Motto ist Aufschwung, Gerechtigkeit und Reformen.
Du darfst das nicht so oft wiederholen.
Erwartet,
sind die Werbebotschaften der Regierung.
Nein, jetzt kommt die Nachfrage. Aber was ist mit Überraschungen? Was erwartet ihr für Mittwoch? Wird es genauso ablaufen oder am 10. Juli soll es ja beschlossen werden? Glaubt ihr, ändert sich noch irgendwas an den Eckpunkten, die wir jetzt auch besprochen haben?
Naja, du hast ja immer diese Dramaturgie, oder es ist oft so, wie jetzt am Sonntag werden so ein bisschen die Botschaften rausgeknallt und das große Ganze. Und dann kommen ganz viele kleine Details. Ja, und das wird sehr spannend, was wir da in den nächsten Tagen alles erfahren werden, weil damit die Regierung nicht alles zusammen verhandeln muss, hat man ja auch gesagt, die einzelnen Minister können in ihren Ressorts bis zu einem gewissen Grad selber entscheiden, wo genau sie einsparen. Und das kann halt dann zum Beispiel bei Förderungen vom Ministerium Sport, Medien, was auch immer, das kann dann oft etwas sein, was einzelne Institutionen oder Vereine existenziell trifft. Ja, also das sind viele kleine Summen, ja, die sozusagen für das Budget und auch für das Budget der Ministerien als Einzelne nicht so wichtig sind, aber dann eben für einen Verein, für eine Initiative einfach das bisschen ist, das sie gebraucht hätten, um weiter tun zu können. Aber und da werden wir ganz viele Details noch hören. Da bin ich schon sehr neugierig.
Ja, mich hat heute schon ein Vorschlag überrascht. Aus der ÖVP Tirol ist gekommen, dass man doch wieder Studiengebühren einführen könnte. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Verstehe schon ein bisschen, wenn man quasi bei den Unis so stark spart, dass man dann sagt, na, dann sollen die Unis doch einfach selber Geld einnehmen. Für die Studierenden, quasi wenn man schon diese harten Einsparungen plant, dann auch noch zu sagen, ja, und jetzt zahlt sich das Studium auch noch selber, das finde ich hart.
Ja, aber es ist ja natürlich schlau, weil in Tirol ist der Anteil der ausländischen Studierenden sehr hoch. Also es ist
das ist dann natürlich ein Nettogewinn für Österreich.
Genau, also das ist schon wohl überlegt.
Ja, aber sonst sehe ich so wie Josef. Ich glaube, die wirklichen Details sind die dann überraschen können, eben wo die Ministerien tatsächlich selbst sparen, oder eben zum Beispiel das Frauenministerium soll auch ein bisschen mehr Geld bekommen als bisher. Also es wird natürlich das höchst dotierte Frauenbudget aller Zeiten, wie die Ministerin nicht müde wird zu betonen. Das ist fast immer so, wenn ein Budget inflationsangepasst wird, dass es dann das höchste aller Zeiten ist.
Und es war einfach immer sehr gering. Also da geht es ja um 50 Millionen Euro.
Genau, also es ist fürs Gesamtbudget nahezu irrelevant. Aber dennoch ist natürlich für sie ein Sieg und ist dann natürlich auch dort interessant, wo das Geld hinfließt. Wäre natürlich zum Beispiel naheliegend, wenn das zum Beispiel in Zara fließt, in den Antirassismus, in die Antirassismus-NGO, die ja auf der anderen Seite vom Familienministerium weniger Geld bekommt.
Mhm.
Was? Familienministerium? Ja. Also das wäre dann einfach nur eine Verschiebung von Geldtöpfen sozusagen und nicht wirklich eine Erhöhung. Wissen wir nicht, aber das sind eben so Kleinigkeiten, auf die man, glaube ich, gespannt sein darf.
Ja, und ich glaube, die nächste Frage, die dann ganz sicher kommen wird, ist die Frage, werden mit diesem Budget echte Strukturreformen vorbereitet oder mitgedacht? Da kann ich mir vorstellen, dass der Staatssekretär Sepp Schellhorn dann in den kommenden Monaten oft gefragt wird, weil er ja gerade diese Bürokratieabbau und so weiter sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ich glaube, das ist immer sozusagen nach dem Budget ist die Frage, was kann man in der Struktur verändern? Auch da werden wir sehen, ob die Regierung da über den Sommer dann vielleicht auch einige Vorschläge bringt.
Auch er hat mich schon überrascht, weil er hatte irgendwie im Mittagsjournal, glaube ich, gemeint, für die Umsetzung dieser Reformen sieht er sich nicht zuständig. Also für die Umsetzung der Entbürokratisierung ist er nicht zuständig, weil er ist ja nur Staatssekretär, er kann nichts machen. Er macht quasi Vorschläge und das müssen dann die Ministerien umsetzen.
Aber gut, das war, glaube ich, ein bisschen Selbstironie, weil ja der Staatssekretär tatsächlich ein bisschen ein Mascherl ist, ohne reale Macht.
Er hat natürlich nicht ganz Unrecht. Es ermutigt mich jetzt trotzdem nicht wahnsinnig, auf große Reformen im Sommer zu hoffen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, er ist ja selbst nicht zufrieden damit, wie in den anderen Bereichen der Verwaltung und in den anderen Ministerien mit seinen erarbeiteten Vorschlägen umgegangen wird. Ja. Aber das kommt nach dem Budget. Das ist der nächste Schritt.
Das ist die große Stunde der Reformpartnerschaft.
Nach dem Budget kommen vielleicht die Reformen. Danke, Josef. Danke, Max.
Sehr gern.
Das war zur Frage der Nation der Profilpolitik-Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz und falls Sie noch nicht genug gehört haben, dann empfiehlt Ihnen die Redaktion, die neue Staffel unseres Investigativ-Podcasts nicht zu fassen. Es geht um den ORF. Die erste Folge hören Sie schon jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes, also der Episodenbeschreibung. Und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin. Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.